Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die 7. von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Ida hat auf Rügen live kennengelernt, der ein bekannter DJ ist. Wie sie hat er eine dunkle Familienvergangenheit. Er lebt und arbeitet in Hamburg, hält sich aber zurzeit in seiner Heimat Rügen auf, um sich um seinen dementen Opa zu kümmern. Live und Ida haben sich ineinander verliebt. Um Tilda und ihre Familie in Hamburg zu besuchen, nimmt Live sie in seinem Auto mit. Aber die beiden Schwestern, früher einander so nah, haben sich entfernt. Auch weil Ida nach dem Tod der Mutter aus Scham, Schuld und Wut den Kontakt zu Tilda abgebrochen hat. Jetzt steht sie vor Tildas Wohnung. Soll sie klingeln?
Ich berühre den Knopf neben dem Schild Familie Schmidt-Wolkow. Berühre den Knopf neben dem Schild Familie Minden. Frage mich, wer diese Familie Minden ist. Welcher Balkon Familie Minden gehört, ob Tilda Familie Minden mag. Verbiete mir abzudriften, drücke ganz schnell den Knopf neben dem Klingelschild, Schmidt-Wolkow, und widerstehe dem Drang, wegzurennen. Tildas Stimme in der Gegensprechanlage, Kinderstimmen im Hintergrund, Kloß im Hals. Tilda, hallo? Hallo? Ich, hallo? Pause. Ida? Sie nimmt mich fest in den Arm und ich lasse mich fest in den Arm nehmen. Ich habe sie vermisst. Nach der Umarmung stehen wir uns vorsichtig und ein bisschen überfordert gegenüber. »Braun bist du geworden«, sagt sie. Ich sage »Ja« und Mariannes. »Rügen gehört zu den Regionen in Deutschland mit den meisten Sonnenstunden« und weiß nicht, was ich noch sagen soll. Sage »In eurem Treppenhaus riecht es nach Ökoladen und Gemüsebrühe« und bin dankbar für Wanna und Nico, die im Pyjama angaloppiert kommen und wie kleine Welpen an mir hochhüpfen, meinen Namen Ida, Ida, Ida und andere Neuigkeiten herausrufen, die sie mir nicht vorenthalten wollen. Ich habe einen Schulranzen mit Delfinen. Ich habe einen Schulranzen mit Planeten. Wir fahren mit dem Fahrrad in den Kindergarten. Wir haben Seepferdchen. Papa hat ein Planschbecken auf dem Balkon gebaut. Ich liebe diese kleinen Wesen und finde es immer wieder krass, wie aufregend und schön der ganze Scheiß für sie ist. Und wie süß sie aussehen in den rot-weiß gestreiften Pyjamas. Wannas blondes, glattes Haar ist lang und Nikos braune Löckchen sind weniger lockig geworden. Ihre blauen Augen vom Papa leuchten immer noch genauso blau wie beim letzten Mal. Tilda und ich bringen die beiden ins Bett. Ich erzähle ihnen eine Geschichte, so wie Tilda mir früher Ida-Geschichten vorm Einschlafen erzählt hat. Tilda sitzt neben dem Bett auf dem Boden und liest. Nico und Wanna sind beim Planschen im Urlaub zu weit rausgeschwommen und auf einer magischen Insel gestrandet, auf der viele Monster und Zauberwesen lungern und sie müssen irgendwie einen Weg finden, zurückzukommen. Nico entdeckt seine Fähigkeiten als kleiner Hexer und Wanna als Gestaltwandlerin. Die Kleinen sind ganz schön kleinlaut geworden, vor allem Wanna.
»Aber wir dürfen im Meer doch gar nicht schwimmen«, sagt Mama. »Aber es gibt doch gar keine Monster«, aber Nico kann doch gar nicht zaubern.
Und während meiner Antworten, aber manchmal muss man eben auch Sachen tun, die Mama verbietet.
Natürlich gibt es Monster, nur weil du noch keins gesehen hast, heißt das ja nicht, dass es keine gibt. Nico kann bestimmt zaubern, er muss es nur noch lernen.
Linse ich zur lesenden Tilda, aus Angst, dass sie interveniert. Aber da ist ein Schmunzeln auf ihren Lippen.
Nico, Mama sagt, du bist auch auf einer Insel.
Ich? Ja.
Hast du da Freunde?
Ja.
Wie viele?
3.
Wie heißen sie?
Marianne und Knut und Leif.
Wanna? Ich habe im Kindergarten viel mehr Freunde. Anton, Anna, Mara, Jara, Emilia.
Nico?
Ich habe 5 Freunde.
Ich verrenne mich ein bisschen beim Erzählen, eröffne so viele Handlungsstränge und führe so viele Figuren ein, dass ich es nicht schaffe, die Geschichte an diesem Abend zu Ende zu führen, geschweige denn die Kleinen mit ihr zum Schlafen zu bringen. Als Wanna, die in der Gestalt einer Wölfin nach Nico sucht, der sich in dem Baumwipfellabyrinth der bösen Inselkönigin verirrt hat, auf den verwundeten Drachen Larfus trifft, der ihr bei der Suche nach dem Bruder helfen will, beschließe ich, dass das ein ganz guter Cliffhanger ist und sage: Und ob es Vana mit Larfus Hilfe gelingt, Nico aus dem Labyrinth zu befreien und ob die beiden einen Weg zurück nach Hause finden, erfahrt ihr beim nächsten Mal.
Die Kinder mögen Cliffhanger genauso wenig wie ich. Während sich Vana in meinen Schoß schmiegt und heult, fragt Nico ganz ruhig:
Wann erzählst du denn weiter?
Ich: Vielleicht morgen?
Nico: Vielleicht morgen oder morgen?
Ich streiche dem Kleinen eine Locke aus dem Gesicht.
Ich: Morgen.
Vana:
Versprochen.
Ich:
Versprochen.
Nico:
Larfus kann uns ja zurückfliegen.
Ich: Vielleicht.
Vana ruft: Aber der hat doch ein Auer im Flügel.
Tilda zu den Kleinen:
Na, ihr beiden Racker werdet ja heute Nacht aufregende Träume haben.
Tilda zu mir:
Ich werde und kann diese Geschichte nicht weiterspinnen, Ida. Du musst also gezwungenermaßen hierbleiben.
Später sitzen Viktor, Tilda und ich mit einem Bier auf dem Balkon. Kein Wort zu toten Müttern, Panikattacken, Kliniken, Entrümpelungen, Zukunftsplänen und dem ganzen anderen Mist. Stattdessen Tilda, die versucht, unverfänglich Konversation zu führen und gleichzeitig ein wenig über meine aktuelle Situation rauszubekommen.
Also erzähl, was treibst du auf Rügen?
Ich sehe, dass Tilda angespannt ist an der Art, wie sie erst ihre und dann Viktors Hand knetet und wie sie meinen Blick nicht lange standhalten kann. Das passt gar nicht zu ihr, denke ich. Ich stelle mir vor, ich wäre sie und meine gestörte kleine Schwester, die so wäre wie ich, würde mich besuchen. Die Unterhaltung ein reines Minenfeld, denke ich. Ich würde zu Recht die ganze Zeit Angst haben, dass meine gestörte kleine Schwester wegrennt, wenn ich was Falsches sage. Und Tilda tut mir ein bisschen leid. Also erzähle ich ein bisschen von Marianne und Knut, von meinen Tagen mit Marianne, vom Fischmarkt, von der Gartenarbeit, vom Spielen, von der Robbe, von der Ostsee. Tilda nickt und lächelt, aber ich sehe den traurigen Zug in ihrem Lächeln. Es tut ihr weh oder leid, dass sie es nicht war, die mir helfen konnte. Dass sie mir nicht helfen kann. Wie genau ich bei dem Ehepaar Frese gelandet bin, von meinen morgendlichen Schwimmmanövern oder meinem nächtlichen Ausflug in den Wald erzähle ich zwar nichts, aber dafür, dass ich wieder schreibe.
Ich: Und ich schreibe wieder.
Tilda blickt auf, überrascht, fast ein bisschen ängstlich.
Tilda: Über?
Ich zucke mit den Schultern und sage nichts, weil ich denke, dass ihr das nicht gefallen würde.
Und wer ist dieser Leif?
Ein Freund.
Viktor: Leif Jansen ist dein Freund?
Ich: Ein Freund.
Tilda: Wer ist denn Leif Jansen?
Viktor: Ein ziemlich guter DJ.
Tilda: Und der ist dein Freund? Woher kennst du ihn denn?
Ich: Ein Freund. Habe ihn auf Rügen kennengelernt.
Tilda: Und ist er ein guter?
Tilda kennt inzwischen mein Faible für Arschlöcher und ich zucke mit den Schultern, wobei ich denke, dass ein Schulterzucken live nicht gerecht wird.
Ich: Er ist schon ein guter.
Aber nicht jeder findet so einen edlen Ritter wie Viktor, Tilda, ergänze ich und zwinkere Viktor zu. Tilda legt ihre Hand um Viktors Hals und zieht das Gesicht des edlen Ritters fast grob zu sich.
Tilda: Und nicht jeder findet so eine edle Ritterin wie mich.
Das stimmt, denke ich. Irgendwann räumt Viktor das Feld, ganz in der Rolle des edlen Ritters. Wir reden miteinander über unwichtigen Scheiß, obwohl wir beide Smalltalk hassen, während der riesengroße Elefant im Raum Schatten auf uns wirft. Tilda erzählt von ihrer Professorinnenstelle, von ihren Studenten, von den Kleinen, ihrer Kita in St. Pauli, den nervigen Helikoptereltern, von Viktor. Ich erzähle Tilda von Rügen, vom Baumwipfelpfad, vom Wetter. Wir reden viel übers Wetter. Was ein komischer Sommer das ist. So viele Unwetter und so viel Regen. Und irgendwann, als wir nichts mehr zu diesem komischen Sommer zu sagen haben, schauen wir uns an. Und ich sehe in ihren Augen, dass es jetzt losgeht. Der unangenehme Teil. Der Elefant stampft auf. Ich überlege aufzustehen und zu gehen, bevor es losgeht. Bis jetzt war es ja ganz okay mit den Kindern, dem ins Bett bringen, dem Smalltalk, dem Wetter und so.
Tilda: Ida,
Ich schüttle den Kopf. Ida.
Nein, Tilda.
Ida, ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll, wie ich dir helfen kann.
Gar nicht. Ich brauche keine Hilfe.
Ich mache mir Sorgen, Ida.
Musst du nicht.
Ich habe es doch bis jetzt ganz gut allein geschafft.
Habe ich das gerade wirklich gesagt? Frage ich mich. Sehe in Tildas Augen, dass ich das gerade wirklich gesagt habe und wir brechen beide tränend in Lachen aus. Ich korrigiere.
Ich habe bis jetzt überlebt.
Nachdem wir uns gefangen haben und die Lachtränen getrocknet sind, schweigen wir eine gefühlte Ewigkeit. Und irgendwann versucht es Tilda noch einmal. Natürlich.
Tilda, du hast komplett zugemacht seit... Du redest nicht mit mir. Und dann rufst du in dieser Nacht an und sagst, dass du stirbst, dass dein Herz stirbt und fährst dann auf diese Insel. Stellst dein Handy auf Flugmodus.
Ida, das ist so scheiße.
Ich?
Ja, ich hatte eine kleine Krise. Aber ich denke, ich bin jetzt fast über den Berg.
Tilda schaut mich mit hochgezogenen Brauen an, als würde sie mir kein Wort glauben. Ich glaube mir auch kein Wort. Grundsätzlich nicht.
Können wir wieder übers Wetter reden?
Tilda?
Hattest du das mit dem Herz nochmal?
Ich schüttle mit dem Kopf und will nicht an das mit dem Herz, an das Stechen, an die Atemnot, an das Sterben denken.
Nie wieder.
Tilda?
Warum bist du nicht zu uns gekommen?
Ich?
Weil.
Warum?
Ich weiche ihren Blick aus, schaue auf den Tisch, auf das Schälchen voller Pombeeren mit Ketchup-Geschmack, sehe einen Bären, dem ein Beinchen fehlt und zucke mit den Schultern.
Ich weiß es nicht, sage ich und denke an den Wutklumpen in meinem Bauch, an den Familienkalender mit den 4 Spalten, der drinnen am Kühlschrank hängt, an die Fahrräder mit Kinderanhängern vor dem Haus, an den Ökoladen-Gemüsebrühe-Geruch im Treppenhaus, an Familie Minden und die anderen Familien, die hier leben. Ich schaue von den Pombeeren zu Tilda.
Ich muss da allein durch. Das ist meine Hölle, nicht deine.
Ich muss dieses scheiß Feuer in mir löschen, sage ich nicht.
Und wieso keine Hilfe von jemandem in Anspruch nehmen?
Tilda, hör auf.
Der Wutklumpen beginnt zu lodern, will Tilda wehtun und sagt,
ich brauche keine Hilfe, Tilda. Du bist gegangen und jetzt ist alles so, wie es ist. Und du kannst es nicht mehr ändern. Sie ist tot und ich bin noch da. Und das ist mein Leben, nicht deins.
Sie sagt nichts, schaut mich nur wieder mit dieser Traurigkeit und Resignation in den Augen an. Und das tut weh.
Das tut weh und es tut mir weh, was der Wutklumpen gesagt hat.
Wir schweigen beide und schauen in die dunkle Nacht dieses komischen Sommers.
Ich.
Außerdem hilft Marianne mir. Sie ist gerade ein bisschen meine Familie und sie tut mir gut.
Tilda schluckt und bringt nur ein kaum hörbares, geflüstertes
»Schön«
heraus.
Tilda, die Stimme zu verschlagen, schaffe ich selten. Meine Worte haben sie getroffen.
Weil sie meine Worte getroffen haben und sich der Treffer doch nicht so befriedigend anfühlt wie erwartet, erkläre ich ihr, wie es zu dieser zweiten Familie gekommen ist. Wie ich bei Marianne und Knut gelandet bin und wie Marianne mich aufgepöppelt hat, wie einen abgestürzten, verletzten Spatz, der seine Mutter nicht mehr findet.
Tilda fragt, ob es mir denn jetzt wirklich besser geht, und ich sage,
ja, ich glaube schon.
Daraufhin schweigen wir und füllen die Stille und unsere Münder mit den Ketchup-Pombeeren. Und als die Pombeeren alle weg sind, sage ich endlich,
ich habe die Wohnung gekündigt.
Tilda schaut mich an, sagt nichts und nickt einfach nur.
Wir müssen sie ausräumen.
Tilda,
das bekommen wir hin.
Auf meinem Schlafsofa, das nach 10 Jahren noch immer dasselbe ist, liegt Viktor. Und ich freue mich ein bisschen, dass ich dank Viktor auf Tildas Frage, die immer kommt, ob ich bei ihr schlafen will, nicht wie ein stures Kind Nein sagen kann. Da ich sonst keinen Schlafplatz hätte und auf dem Boden oder neben Viktor auf dem Sofa zu schlafen affig und komisch wäre, habe ich wohl oder übel keine andere Wahl und sage,
Ich habe wohl oder übel keine andere Wahl. Wenigstens daran hat sich nichts geändert, denke ich, als ich neben meiner großen Schwester liege und zum Fenster starre. Tilda legt den Arm um mich wie früher. Ich halte ihre Hand fest wie früher. Tilda flüstert: Alles wird gut, Ida. Ich flüstere nicht: Das weißt du doch nicht. Schlafe ein und träume von Vana, Nico und Larfus. Und von Mama. Am Freitagmorgen bringe ich die Kinder mit Tilda in den Kindergarten und lasse mein Handy in der Wohnung, damit ich vielleicht später mit einer Nachricht von Live überrascht werde, wenn ich zurückkomme. Die beiden sind so aufgeregt, mir zu zeigen, wie gut sie schon Fahrrad fahren können, dass Vana vor der Haustür gleich zweimal hinfällt und Nico einen Jugendlichen umfährt. Danach gehen Tilda und ich trotz des schönen Wetters ins Freibad. Tilda schwimmt ihre 22 Bahnen und ich ein paar mehr, weil ich schneller bin. Danach setzen wir uns auf eine Bank, trinken Kaffee und essen Kratzeis. Ich: Und so sieht dein Tag aus? Die Kinder in den Kindergarten bringen, schwimmen, Kratzeis und Kaffee und dann eventuell bisschen arbeiten? Tilda lacht. Tilda: Leider nicht. Ich bin den ganzen Tag in der Uni. Viktor bringt die Kleinen in den Kindergarten. Aber gerade sind wir abends oft hier. Zu viert? Tilda nickt. Ich bin ein bisschen neidisch auf Vana und Nico, dass sie solche Eltern haben. Und frage mich, was für ein Mensch ich heute wäre, wenn ich solche Eltern wie Mandy gehabt hätte, wenn ich bei Marianne und Knut aufgewachsen wäre. Vielleicht wäre dann nicht dieses Brüllen im Kopf, dieser Klumpen im Bauch. Vielleicht würde ich dann zufrieden als junge Mutter auf Rügen leben mit Mann und Kind. Würde jetzt in dem Moment am Strand hocken, im pinkfarbenen Niki-Anzug und Jaspers Sandburgen bewundern und den Kleinen mit seiner Schaufel in der Hand fotografieren. Aber irgendwie, denke ich, ist es schon alles okay, wie es war. Mit Mama, mit Tilda, mit Samara und dem ganzen Rest. Ist es okay? Ich will meine Kindheit und das danach mit niemandem tauschen. Mit keiner Mandy oder keiner Vana. Ich liebe Tilda. Und ich liebe Mama. Es ist scheiße, dass Mama krank war. Und es ist so scheiße, dass sie so früh gestorben ist. Und es ist so scheiße, dass ich da irgendwie nichts dran ändern konnte. Dass ich es zu wenig versucht habe. Dass ich aufgegeben habe. Ich hasse mich so dafür, aufgegeben zu haben. Menschen sind scheiße und kaputt. Und das bin ich auch. Wie Mama. Ich kralle meine Fingernägel in meine Oberarme, bis es weh tut. Und am liebsten würde ich meine Fingernägel auch in Tildas Oberarme krallen, weil sie auch aufgegeben hat. Und ich hasse mich für diese Wut, aber ich kann nichts dagegen tun. Mein Kopf brüllt. Es gibt einfach Menschen wie Mama und mich und die sind scheiße und kaputt, brüllt er. Tilda: Wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Egal, fauche ich, stehe auf und springe ins Wasser, um von der Wut wegzukommen und tauche so weit, bis ich fast sterbe. Danach setze ich mich atemlos neben sie und sage: Morgens schwimme ich immer als erstes in der Ostsee. Schön, sagt Tilda. Als wir wieder zu Hause ankommen, ist da eine Nachricht von Live auf dem Handy-Display, die er vor 2 Stunden gesendet hat. Live: Lust, was essen zu gehen? Ich antworte sofort: Ja, setze mich aufs Sofa und warte auf seine Antwort. Aber Live scheint gerade nicht am Handy zu sein. Tilda: Warum grinst du? Sie sitzt am Esstisch gegenüber und korrigiert Übungszettel. Ein Meme. Ich packe meinen Laptop aus und tue mehr oder weniger so, als ob ich arbeiten würde. Live: Ich hol dich um 5 ab. Ich: Ist gut. Eigentlich wollte ich heute Abend mit Viktor, Tilda und den Kleinen nochmal ins Freibad und danach Pizza bestellen. Ich gehe nachher was mit Live essen. Er holt mich um 5 Uhr ab. Tilda: Lass den Herrn mal hochkommen. Ich: Der Herr soll mal hochkommen, sagt die Schwester. Live: Der Herr kommt gerne hoch. Live bringt den Kindern gemischte Tüten mit und hat damit schon ihre Herzen erobert. Ich bin beeindruckt, wie konsequent und schnell Vana und Nico den Süßkram in kürzester Zeit inhalieren. Nico: Und wo sind deine anderen beiden Freunde? Ich: Die sind auf der Insel. Vana:
Aber keine Zauberinsel.
Ich? Keine Zauberinsel.
Wir setzen uns auf den Balkon. Vanna und Nico spielen im Planschbecken. Wir sitzen zu viert am Tisch und trinken Bier. Und es ist mir alles ein bisschen zu harmonisch.
Dass Tilda und Leif sich mögen würden, wusste ich, weil Tilda und ich meistens dieselben Leute mögen.
Leif hat Humor. Und da ist irgendwas an ihm, dieses Verletzliche und trotzdem Angriffslustige, das einfach umwerfend ist.
Victor und Leif tauschen sich über Musik aus. Tilda und ich hören zu. Tilda zwinkert mir zu. Ich ziehe die Augenbrauen hoch, forme mit den Lippen.
Was?
Sie schüttelt den Kopf und formt mit den Lippen.
Süß.
Am liebsten würde ich zurückbrüllen.
Der ist gar nicht süß. Er ist unzuverlässig und irgendwas hat er. Ich bin mir sicher, er wird mir das Herz brechen.
Aber ich schweige, weil ich nicht immer der Stimmungskiller sein will. Und außerdem ist er schon sehr süß.
Live?
Ja, heute Nacht ein Set. Mal schauen, wie das wird.
Ich interveniere, bevor das hier alles zu harmonisch wird. Ich explodiere oder wir mit der Familie im Freibad landen. Ich will mit Live allein sein.
So, wir gehen.
Nico.
Und die Geschichte? Du musst sie heute zu Ende erzählen.
Vanna.
Du hast es versprochen.
Ich.
Morgen. Versprochen.
Nico.
Aber du hast gestern Morgen gesagt.
Es tut mir leid, dass die Kleinen sich nicht auf meine Versprechen verlassen können. Aber so ist das eben mit mir. Ich habe es nicht anders gelernt.
Auf dem Weg zum Hafen essen wir Fischbrötchen und an der Promenade setzen wir uns auf eine Bank. Wenn ich mit Leif zusammen bin, denke ich nicht an das, woran ich sonst immer zu denke. Und ich weiß nicht, weshalb das so ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich mich die ganze Zeit frage, was er denkt. Vor allem, wenn er abwesend zu sein scheint und sein Blick ins Leere driftet. Vielleicht, weil ich hauptsächlich damit beschäftigt bin, ihn zu beobachten, weil er schön ist. Oder vielleicht, weil er meine Abgründe gesehen hat und trotzdem mit mir auf der Bank sitzt und Fischbrötchen isst. Wahrscheinlich bin ich schlichtweg ein verliebter Trottel, der nicht mehr richtig denken kann. Und wie er jetzt seinen Arm um mich legt und mich zu sich zieht und ich seine Hand festhalte, damit er sie nicht mehr wegziehen kann. Da ist mein Körper einfach voll. Kurz erlaube ich mir auszumalen, dass das vielleicht für immer so sein könnte mit ihm. Oder zumindest eine Zeit lang. Denn für immer gibt es ja nicht. Und vielleicht könnte das ja funktionieren mit uns beiden. Und gleichzeitig verbiete ich mir den Gedanken sofort wieder, weil das alles zu schön ist mit dem Hafen, den Fischbrötchen, mit den gemischten Tüten, die er den Kleinen mitgebracht hat. Verboten schön, zerbrechlich schön, falsch schön, nicht echt schön. Und vor allem, weil es sich mit Live irgendwie immer wie ein Abschied anfühlt. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Moment mit ihm in mir aufsaugen wie ein blutrünstiger Blutegel, weil es immer der letzte sein könnte. Leif lächelt mich so niedlich an, dass ich ihm in die Backe kneifen will und sagt, daran könnte ich mich gewöhnen. Dann gewöhn dich dran, will ich ihm in sein schönes Gesicht brüllen und frage, an was? Damit er es ausspricht. Seine Mundwinkel zucken und er spricht es nicht aus. Küsst mich stattdessen.
An dich, sagt er dann doch.
Das Romantischste, was ich je aus ihm herausbekommen werde, ist wahrscheinlich der Satz, dass er sich an mich gewöhnen könnte. Und der kam noch nicht mal in einem Rutsch.
Romantiker, sage ich.
Er streicht mir über die Wange.
Ach, Ida.
Ich streiche ihm über seine raue Wange und flüstere.
Ach, Leif.
Du bist schon ein komischer Fang.
Ich schaue ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Leif, wie so eine Perle, die man beim Muschelessen in einer Muschel findet. Und man weiß einfach nicht, was man mit ihr machen soll. Weil eigentlich wollte man einfach nur Muscheln essen. Und jetzt hat man diese komische Perle, die überall runterfällt.
Ich frage mich, was ich machen würde, wenn ich beim Muschelessen eine Perle finden würde. Vielleicht zurück ins Wasser schmeißen? Wenn Leif eine Perle wäre, die ich beim Muschelessen finden würde, würde ich ein Loch reinbohren und sie mir um den Hals hängen und drauf aufpassen, denke ich.
Ich pass halt drauf auf.
Ich habe noch nie eine Perle beim Muschelessen gefunden.
Du bist also ein richtiger Glückspilz.
Live? Ja, ein richtiger Glückspilz.
Ich habe noch nicht mal Muscheln gegessen. Irgendwann fragt er mich, ob ich seine Wohnung sehen will. Und ich kann es gar nicht abwarten, endlich mal was von ihm zu sehen. Schon als wir vor dem hochmodernen Gebäude in der Hafen City direkt am Wasser stehen, ahne ich, dass er ganz gut vom Auflegen leben kann. Und es ist komisch, weil er für mich immer noch in dem Haus seiner Großeltern auf Rügen wohnt, das ich noch nicht mal von außen gesehen habe. Als sich die Türen des Aufzugs öffnen und ich direkt in sein Zuhause blicke, bin ich baff. Ich stehe in einem großen, hellen und schicken Wohn- und Essbereich mit offener Küche. Hinter bodentiefen Fenstern der Hafen. Hohe Decken und grauer Betonboden. Ich wusste gar nicht, dass es solche Wohnungen in Deutschland überhaupt gibt und nicht nur in New York oder im Architectural Digest Magazin. Du hast Betonboden. Live. Richtig. Krass. Das nennt man Loft, oder? Wie er da mit den Händen in den Hosentaschen bei der Tür stehen bleibt. Das alles scheint ihm fast ein bisschen unangenehm zu sein. Ich laufe rum. Eine pinke Retro-Küche, ein rotes Sofa mitten im Raum, an der Wand eine beachtliche Plattensammlung, ein Bücherregal, ein Mischpult, ein großer Schreibtisch aus Glas mit einem Mac-Computer drauf. In diesem Fall trifft es definitiv nicht zu, dass das Innenleben des Bewohners durch seine Inneneinrichtung repräsentiert wird. Ich stelle mir vor, wie meine Wohnung aussehen würde, wenn ich eine hätte und sie mein Innenleben repräsentieren würde. Brennendes Chaos, überall Müll und es regnet rein. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Live, dass mir das ausgerechnet mit einer Wohnung gelingt. Unter den Büchern erkenne ich ein paar wieder, die ich auch gelesen habe und sage, hätte nicht gedacht, dass du liest, weil ich nicht will, dass er sich mir überlegen fühlt. Live, nur Deko. Mehrere offensichtlich gelesene bzw. angelesene Bücher auf dem Wohnzimmertisch. Kein Flur, nur zwei Türen. Ich öffne eine und linse ins Schlafzimmer. Nichts außer einem großen Bett aus hellem Holz, das mitten im Raum steht. Das Wasser und die Sonne schimmern durch die bodentiefen Fenster und bringen die weiße Wand zum Glitzern. Das Bett ist sehr gemütlich und ich will am liebsten nie wieder aufstehen. Und wie die Sonne in dem Zimmer untergeht. Magische Weltuntergangsstimmung. Wieder diese Ahnung eines Abschieds und Pompeii-Vibes. Fast Pompeii-Vibes. Live. Wegen Vulkanausbruch? Depp. Musst du da heute hin? Irgendwann muss ich ja wieder ran. Wir haben noch ein paar Stunden. Und danach? Will ich fragen und frage. Wie lange hast du pausiert? 3 Monate. Und die Pause ist jetzt vorbei? Und mit dieser Frage ploppen so viele weitere auf. Vor allem, gehst du jetzt zurück nach Hamburg? Live? Vielleicht fange ich wieder ein bisschen an. Ich will eigentlich lieber Musik machen als auflegen. Das Nachtleben tut mir, glaube ich, nicht so gut. Ein paar Stunden ziehen vorüber und ich will das Bett immer noch nicht verlassen. Vor allem will ich nicht in den Club, in dem Live auflegt. Und ich weiß noch nicht mal warum. Ich habe das Gefühl, dass er es auch nicht so richtig will. Er fragt aber trotzdem, ob ich mitkomme und ich sage ja, weil nein unhöflich wäre.
Maximiliane Hecke las die 7. Folge aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns unter ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter. Es ist 9 Uhr und an dieser Stelle erwarten Sie sicher die Nachrichten auf NDR Kultur. Diese Stunde ist das anders. Die Nachrichten im Norddeutschen Rundfunk werden zur Stunde bestreikt. Hintergrund ist ein 24-stündiger Warnstreik, zu dem der Deutsche Journalistenverband im NDR aufgerufen hat. An dieser Stelle Kurze Schlagzeilen. In Israel haben erneut tausende Menschen gegen Regierungschef Netanyahu protestiert. Die Demonstranten versammelten sich vor dem Parlament in Jerusalem und vor der Residenz des Ministerpräsidenten. Es ist noch nicht ganz sicher, dass Ursula von der Leyen wieder als EU-Kommissionspräsidentin nominiert wird. Die Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrem Treffen in Brüssel nicht final geeinigt. Sie wollen Ende nächster Woche weiter beraten, auch über andere Spitzenpositionen. Vor dem Münchner Oberlandesgericht beginnt heute ein weiterer Prozess gegen mutmaßliche Reichsbürger der Gruppe um den Geschäftsmann Prinz Royce. Insgesamt 26 Beschuldigten wird vorgeworfen, einen gewaltsamen Sturz der Bundesregierung geplant zu haben. Und die NATO-Mitgliedstaaten haben ihren Verteidigungshaushalt deutlich erhöht. Aus einer neuen Übersicht des Militärbündnisses geht unter anderem hervor, dass Deutschland erstmals das 2%-Ziel der NATO erfüllen wird. Das Wetter bei